Herzlich willkommen zu meinem Pferdepodcast. Mein Name ist Claudia Duif und bevor es jetzt losgeht mit dem Podcast, wollte ich mich in dieser Folge erst einmal vorstellen. Der eine oder andere kennt mich vielleicht, aber vielleicht sind da ein paar Neuigkeiten oder Informationen, die du noch nicht kennst und trotzdem relevant für dich sind. Ich komme ursprünglich aus Bonn, aus dem wunderbaren Nordrhein-Westfalen. Und die wenigsten von euch werden das hören. Das ist natürlich auch so gedacht, denn wenn ich meinen eigenen Dialekt spreche, dann wird wahrscheinlich der Großteil von euch das nicht verstehen. Deshalb bleiben wir doch lieber Hochdeutsch und dann ist das auch kein Problem. Meine ersten Pferdeerfahrungen habe ich bereits als Kind gemacht. Und so faszinierend ich diese Lebewesen auch fand, so viel Angst hatte ich auch vor Pferden. Ich kann mir das eigentlich fast nicht mehr vorstellen, aber da ist mir ein Erlebnis in Erinnerung geblieben in Dänemark, wo wir Urlaub gemacht haben und meine Eltern wollten eigentlich schon, dass ich mit Tieren eine etwas stärkere Bindung habe, denn ja, als Stadtkind hat man das vielleicht nicht so sehr. Und die Aktion war dann ein bisschen eine Hauruck-Aktion. Ich kann mich gut erinnern, auf diesem Hof, wo wir waren, das waren also Ferien auf dem Bauernhof, wenn man so will, gab es eine Fjordstute mit einem Fohlen bei Fuß. So, und mir kam diese Fjordstute extrem groß vor, ja. Also ich sag mal, von meiner Erinnerung gefühlt wie ein Scheier halt als Fjord. Das ist natürlich total überdimensioniert, aber letztendlich war das so mein Eindruck. Und die Hauruck-Aktion war, dass man mich auf diese Stute gesetzt hat. Ich habe geschrien wie am Spieß, weil ich Angst hatte. Und als man mich dann runternehmen wollte, habe ich wieder geschrien, weil ich nicht mehr runter wollte. Also so tricky dieses Erlebnis irgendwo vielleicht war, so hat es letztendlich auch sehr, sehr klar meine Liebe und meine Zuneigung, meine Leidenschaft zu Pferden entfacht. Es kam, wie es kommen musste, heißt, meine armen Eltern haben dann sehr viel Zeit mit mir in der Natur verbracht am Wochenende, wo wir praktisch von Weide zu Weide gefahren sind, damit ich Pferde anschauen konnte, streicheln konnte und vielleicht auch mal ein bisschen Gras zustecken konnte zum Füttern. Denn mehr war nicht möglich, also ein eigenes Pferd auf gar keinen Fall. Dafür war das Geld einfach nicht da. Meine Eltern haben jedoch bemerkt, dass ich ja fast besessen bin von Pferden und haben dann wirklich alles versucht, damit ich dort auch mehr einsteigen konnte. Und eines davon war, dass meine Mutter vor allen Dingen sich darum gekümmert hat, wo ich Reitstunden nehmen kann und hat sich dann erkundigt, wo das möglich war, sodass es zu dem Budget meiner Eltern auch passte. Und ich kann mich sehr gut erinnern, wir sind dann mit der U-Bahn raus aus Bonn gefahren, um in diesen Stall zu gehen. Da habe ich dann eine Stunde Unterricht gehabt und es war eben so, dass meine Mutter einfach die Zeit, ja, also die Fahrzeit mit mir verbracht hat, die Unterrichtszeit dort war und dann natürlich wieder mit mir nach Hause fuhr. Also sie hat da wirklich sehr viel Zeit investiert, damit ich dieser Leidenschaft auch nachgehen konnte. Das war mir natürlich als Kind so nicht bewusst. Es folgte ein wöchentlicher Aufenthalt in einer Reitschule, in einem Vielseitigkeitsstall in der Nähe von Bonn, den sich natürlich auch wieder meine Eltern echt absparen mussten und damit ich dort eben eine Woche intensiv mit Pferden verbringen konnte. Und auch dort gab es wieder einen Norweger, interessanterweise, ich kann mich auch noch gut an seinen Namen erinnern, der hieß Hobby. Und der hat mich praktisch durch diese Woche getragen und es war eine sehr, sehr spannende, intensive Zeit. Wir waren sogar eingeteilt, auch noch den Hufschlag mit der Hand wieder zuzurechnen. Also alles solche Sachen, die heute auch gar nicht mehr denkbar sind, die ich aber in jedem Fall gut fand, auch damals schon gut fand. Ich kann mir das gar nicht vorstellen, dass man das nicht gut findet als Kind. Und das war eine sehr, sehr tolle und intensive Zeit. Dort habe ich dann auch Reitstunden bekommen und so wie das früher üblich war, war das eben Longenunterricht und natürlich dann auch also Sitzschulung, wenn man so will, und dann natürlich auch das Reiten in der Abteilung. Dieser Unterricht in dieser Reitschule, von der ich gerade erzählt habe, das war übrigens ein bekannter Vielseitigkeitsstall, den gibt es immer noch. Und ich kann mich sehr, sehr gut erinnern an den Reitlehrer, der war damals, und das war, ja, das war so ungefähr Ende der 70er Jahre, war damals schon recht alt und kam aus der Kavallerie. Und das war sehr, sehr spannend, denn ich kann mich sehr gut erinnern, auch wie er aussah. Er hatte immer einen grauen Kittel an, eine Schiebermütze und eine Zigarre. So wie man sich das so fast stereotypisch vorstellt in dieser Zeit mit so einem Reitlehrer. Will sagen, der Ton war auch definitiv sehr militärisch, aber er war immer fair. Das muss ich auch sagen. Also ich bin sehr, sehr dankbar über den Reitunterricht, den ich dort genossen habe. Denn ich würde sagen, das war mein erster Kontakt mit einem echten Horseman. Ja, der wusste unglaublich viel, wusste, wie man mit den Pferden arbeitet auf einer fairen Basis. Und das war sehr, sehr spannend. Dieser Vielseitigkeitsstall war bzw. ist im Vielseitigkeitssport auch international unterwegs bzw. war unterwegs und hat dementsprechend gerne Pferde für den Sport aus Polen bzw. Ungarn importiert. Naja, das hatte natürlich wirtschaftliche Gründe. Jeder versucht ja irgendwie auch ein Schnäppchen zu machen. Aber dort gab es bzw. gibt es natürlich auch sehr blütige Pferde, die halt vor allen Dingen für einen Großteil der Disziplinen in der Vielseitigkeit sehr gut geeignet sind. Die Pferde, die nicht für den Sport geeignet waren, wurden entweder verkauft oder sie gingen, das war jetzt der geringste Teil, in die Reitschule. So, und man muss sich das so vorstellen, dass diese Pferde natürlich aufgrund ihres Trainings auf gar keinen Fall eine Dimension 40-20 kannten. Ihr Training bestand bis anhin aus Galopptraining und vor allen Dingen geradeaus. Das heißt, für die war das relativ schwierig, ich sag mal, in einer Reitbahn eben sich bewegen zu können. Das war für die wirklich schwierig bis unmöglich teilweise. In den Reitschulen früher, und mit früher meine ich so eben späte 70er Jahre ungefähr, war es eben üblich, dass der Reitlehrer die Pferde bestimmt hat für die einzelnen Personen, also dort eine Auswahl getroffen hat, wer welches Pferd reitet. Nebst dem war man auch verantwortlich, und das war ganz normal und ganz selbstverständlich, dass man auch mitarbeitet im Stall. Da mussten wir zwar nicht misten, aber zum Beispiel konnte man sich so extra Reitstunden oder einen Teil der Reitstunde verdienen, wenn man zum Beispiel Hallendienst hatte. Ja, das hieß wirklich Hallendienst. Da hat man den Hufschlag zum Beispiel wieder zugerecht mit Geräten, damit der eben wieder bereitbar war und damit der Boden auch halbwegs vernünftig eben zu reiten war. Und das sind auch Sachen, die ich natürlich kannte und so mein Reitschulkontingent oder mein Reitstundenkontingent auch eben so aufbauen konnte. Und natürlich hat man so seinen Favoriten gehabt an Pferden, die man geritten ist bzw. die man reiten wollte. Und bei mir war das Pferd Kismet, ein ganz braves, wunderschönes Tier, was vor allen Dingen der Reitlehrer geritten ist, wenn es um Unterricht im Gelände, also Geländeritte ging. Und das ist heute undenkbar, ja, dass Reitunterricht eben auch aus Geländeritten besteht, auch aus versicherungstechnischen Gründen. Ich war jedenfalls ganz froh, dass es die gab, denn da habe ich wirklich am meisten gelernt. Ich habe jedenfalls an einem Tag wirklich meinen ganzen Mut zusammengenommen und diesen Reitlehrer angesprochen, ob ich dieses Pferd Kismet reiten dürfte. Er lächelte mich an und das war eine der wenigen Situationen, wo ich ihn habe lächeln sehen. Und ich weiß leider den genauen Wortlaut nicht mehr. Aber es war so ein bisschen in die Richtung, wie das Pferd würde nicht zu mir passen, das ist doch nicht passend für mich. Es ging so in diese Richtung, denn zu diesem Zeitpunkt bin ich vor allen Dingen ein Pferd geritten, den Icarus, weiß ich auch noch ganz genau. Dieses Pferd, also da habe ich wirklich eine Menge gelernt, und dieses Pferd kam eben frisch von der Rennbahn, ich weiß gar nicht mehr, aus Polen oder Ungarn, also tendenziell würde ich sagen Polen, und er hatte wirklich seine größte Mühe in der Reithalle, also auf 40, 20 sich bewegen zu können, und war auch ein sehr galopporientiertes Pferd. In jedem Fall eine große Herausforderung auch für mich, und ich denke, dass es vor allen Dingen darum ging. Denn dieser Mann war durchaus in der Lage zu erkennen, wo ist das Potenzial, und hat wenigstens mich auch immer wieder an die Grenze gebracht, aber ohne mich über diese Grenze hinauszuschicken. Das weiß ich noch sehr, sehr gut und ist mir im Nachhinein auch sehr, sehr bewusst geworden. Lange Rede, kurzer Sinn, das Pferd Kismet, was ich reiten wollte, habe ich übrigens nie geritten. Es folgte eine Pferde- bzw. reitfreie Pause, und das hatte vor allen Dingen berufliche Gründe wegen Ausbildung, Reha und auch Studium als Modedesignerin in Holland. Und das wissen vielleicht nicht alle von euch, dass eben eigentlich das auch mein Beruf war, bevor ich eben so intensiv in die Pferdegeschichte eingestiegen bin. Dieser Beruf war übrigens sehr, sehr stressig. Man kann sich das vielleicht vorstellen. Und ich habe da einen Ausgleich gesucht. Und das war Anfang 2000, ja, ungefähr zu diesem Zeitpunkt. Und da kam per Zufall so ein Pferd um die Ecke, und zwar ein Selle-Français, also ein französisches Warmblut, was damals schon etwas älter war. Das war praktisch, ich war Reitbeteiligung für dieses Pferd, und das war auch wieder so ein heißer Feger, vor allen Dingen heißer Ofen. Der wurde vor allen Dingen auf Fuchsjagden geritten und immer sehr gerne vorneweg. Ja, also wieder so ein Ikarus, sage ich mal, also ein schnelles Pferdchen. Und ich habe dieses Pferd dann übernommen, denn irgendwann sollte dieses Pferd eigentlich zum Schlachter gehen, obwohl der soweit fit war, aber so richtig wollte ihn niemand mehr bezahlen. Und ich habe dieses Pferd dann letztendlich geschenkt bekommen. Und ich weiß nicht, wer von euch schon mal, ich sag mal, auf eine etwas altmodische Art ein Pferd übernommen oder gekauft hat. Das geht immer mit einem Schnaps einher. Naja, das war natürlich in diesem Fall auch so. Heißt der Oran, so hieß das Pferd, ist in meinen Besitz übergegangen, und da war ich ganz happy, dass ich den übernehmen konnte mit 20, genau. Und ich hatte ihn dann noch 3 Jahre. Wir hatten 3 Jahre eine ganz tolle Zeit, und Oran ist dann letztendlich, also traumhaft eigentlich, eingeschlafen. Einfach eingeschlafen über Nacht. Keine Kampfspuren, keine nichts dergleichen. Also Kampfspuren, dass er irgendwie Probleme hatte oder so. Er ist wirklich einfach eingeschlafen. Also traumhaft, ja. Es war trotzdem ein Schock. Zu diesem Zeitpunkt war ich aus beruflichen Gründen in Los Angeles, und ich bekam eben mit Zeitverschiebung den Anruf der Stallbesitzerin eben, dass das Pferd Oran eingeschlafen ist. Es war ein Riesendrama. Wir haben überlegt, die Zeit dort abzubrechen, aber wir konnten es ja auch nicht mehr ändern. Sind also in Los Angeles geblieben und waren so ein bisschen lost und sind einfach so ein bisschen rumgefahren und sind dann irgendwie per Zufall hinter dem Hollywood-Zeichen einfach mal so einen Berg hoch und kamen dort an einem Stall an. Also mitten in Los Angeles an einem Reitstall. Ja, das war wahrscheinlich kein Zufall, gehe ich davon aus, aber es war sehr, sehr bewegender Moment. So dieser Blick über Los Angeles, Rückseite des Hollywood-Zeichens und dieser Stall. Unglaublich. In der Zeit habe ich dann auch weiterhin gearbeitet, in der Schweiz vor allen Dingen, und habe dann mein erstes eigenes Wunschpferd. Also ich will nicht sagen, dass Oran kein Wunschpferd war, aber eins, wofür ich mich bewusst entschieden habe. Und das war eben oder ist meine Stute Estrea, die ja immer noch da ist. Und diese Entscheidung war auch sehr, sehr speziell, denn zu dem Zeitpunkt, als der Oran tot war, habe ich mir auch eine Marke gesichert, und mein Ziel war eigentlich, eine eigene Marke aufzubauen. Ein eigenes Label aufzubauen braucht viel Zeit, viel Energie und auch viel Geld. Deshalb war dann wirklich auch die Entscheidung, entweder ein Pferd oder eben diese Marke. Das ging ungefähr 2 Wochen, habe ich darüber nachgedacht und habe mich dann für das Pferd entschieden oder für Estrella in dem Fall. Und warum Estrella? Da gibt es auch eine sehr spannende Geschichte eigentlich. Und zwar hatte ich als Kind Pferdebücher. Ja, das hatte man als pferdeverrücktes Mädchen, hatte man Pferdebücher. Und da waren natürlich immer Fotos drin. Und da war ein Pferd, das war ein dunkelbraunes Pferd, was mich extrem fasziniert hat, das Bild. Und das war ein Lusitano. Und deshalb war so meine Entscheidung damals schon, wenn ich mal ein eigenes Pferd habe, dann soll es ein Lusitano sein. Also habe ich mich umgeschaut und dann war dann auf einmal Estrella da. Naja, ganz so auf einmal war es natürlich nicht. Estrella war zu dem Zeitpunkt 4,5 Jahre alt und war gerade angeritten und wurde von einer Händlerin, die sich auf iberische Pferde spezialisiert hat, in Frankreich im Elsass verkauft. Und ich kann mich gut erinnern, ich habe mir die Webseite angeguckt und bei allen Pferden stand Preis auf Anfrage. Also habe ich mir eine Top 10 gemacht, sozusagen, von den Pferden, die mir gefallen haben und habe diese Dame angerufen und habe ihr auch ganz klar mein Budget vermittelt und sagte dann, also sie hat sich das alles angehört und sagte dann, dass keines dieser 10 Pferde in dem Budget ist, aber sie hätte was da, ich soll mal vorbeikommen. Das habe ich dann auch gemacht und dann hat sie mir eben Estrella vorgestellt. Und vorher sagte ich noch, ich bin mit fast allem einverstanden, aber ich möchte keine Stute und keinen Schimmel. Naja, wer mein Pferd Estrella nicht kennt, kann sich denken, was Estrella ist, ein Schimmel und eine Stute. Also hat sie mir dieses Pferd gezeigt. Das wurde, ich sag mal, auf dem Reitplatz wurde das ablongiert. Also die Idee war ablongieren, aber das Pferd hat sich eigentlich zentrifugiert. Ja, also die war schon wieder so ein heißer Ofen, ja. Und dann sollte ich mich draufsetzen und ich war da mit Turnschuhen und Jeans und junges Pferd, kein Helm dabei, nix, okay. Ich habe das dann gemacht und bin dann so, ne, was man so mit jungen Pferden halt gerne macht, auch schön ganze Bahn geritten und alles okay und dachte dann, Handwechsel machen wir auch dann über eine große Linie, damit das nicht so eine Herausforderung ist für das Pferd. Also bin ich über die Diagonale und ich werde es nie vergessen, ziemlich genau bei X hielt das Pferd an und stieg, so ein bisschen. Okay, ich bin dann abgestiegen und die Frau dachte wahrscheinlich so, das war's dann. Nein, ich bin zu der Frau hingegangen und habe gesagt, okay, wenn jetzt die Ankaufsuntersuchung okay ist und ich möchte noch einen Geländeritt machen, denn ich möchte viel ins Gelände gehen, dann wird das Pferd meins sein. Ja, damit hat die Frau nicht gerechnet, aber ich bin ein Fan von charakterstarken Pferden. Und ja, Estrella kam dann zu mir. Und damit begann auch so ein bisschen die Suche nach Alternativen, sprich, ich bin dann bei der klassischen Reitkunst in Portugal, in Spanien gelandet, habe auch ein Doma Vaquera-Turnier bestritten, das war 2006, bin in Kontakt gekommen mit der École de Légèreté von Philipp Karl, habe dort die Reitlehrerausbildung begonnen, denn ich war auf der Suche nach einer Alternative. Und ich weiß noch sehr gut, bei einer dieser Veranstaltungen, bei dieser Lernveranstaltung der École de Légèreté, das war ziemlich am Anfang, in der Schweiz waren auch Parelli-Instruktoren vor Ort. Und die haben ihre Pferde vorbereitet. Und in dem Moment, als ich das sah, wusste ich, das ist das, was ich machen möchte. Es kam, wie es kommen musste. 2010 habe ich eine Fortbildung bei Parelli selbst in den USA gemacht. Die Idee war, mein Horsemanship einfach auf ein hohes Niveau zu bringen. Die Fortbildung dauerte 4 Wochen und in der letzten Woche habe ich für mich entschlossen oder festgestellt erstmal, dass das schon toll ist, dieses Wissen zu haben, aber ich möchte es auch weitergeben. Somit folgte dann 2011 die Instruktorenfortbildung, immer wieder Fortbildung im Bereich des Natural Horsemanship und der klassischen Reitkunst, der Doma Vaquera, es folgten Messebesuche und so weiter, Holzrücken, alle möglichen Sachen, Arbeit an der Hand, Sitzschulung. Und 2014 gab es dann nochmal eine große, sehr, sehr große Entscheidung und zwar eine eigene Anlage. Das war immer so mein Traum. Ich wollte nie meine Pferde, ich sag mal so, am Haus haben, ja, die selbst versorgen. Das war nie mein Ding. Ich wollte wirklich auch Möglichkeiten vor Ort haben. Also Facility, wenn man so will. Und ich weiß, damals haben wir 5 Jahre gesucht. Ich war ja ursprünglich aktiv in Südbaden, habe also Unterrichte gemacht in Südbaden, im Freiburger Raum, in der Nordwestschweiz, also Basel, Aargau, so in diesem Gefilde, sage ich mal, habe aber auch Unterrichtstouren Hamburg, der Pfalz, Köln, Bonn. Ja, das sind so ganz unterschiedliche Orte. Aber es wurde Brandenburg, weil dort diese Anlage entsprach genau unseren Vorstellungen. Und deshalb wurde es Brandenburg. Es ist eine traumhafte Anlage. Ich finde immer noch eine absolute Pferdeoase für die Pferde, aber auch, wenn es um das Lernen geht. Also, das ist meine Meinung. Deshalb diese Anlage in Brandenburg. Es folgten sehr, sehr viele Aufs, aber auch sehr, sehr viele Abs. Und dazu gehört zum Beispiel zum einen, dass bei mir 2020 ein Ovarialkarzinom festgestellt wurde, zu Deutsch Eierstockkrebs. Es folgte eine große OP mit Chemotherapie, mit Antikörpertherapie. Das Ganze ging 1,5 Jahre, genau. 2022 folgte die Trennung von meinem ja, jetzt damaligen Ehemann. Das musste dann wohl auch noch so kommen. Also ich will sagen, dass seit dieser Zeit doch einige Schicksalsschläge auf mich eingeprasselt sind. Ich habe den Mut nicht verloren und auch nicht den Glauben in den Plan, also in meinem Plan, in meine Leidenschaft, nicht in die Anlage. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es weitergeht. Ab jetzt diesem Jahr natürlich und auch in Zukunft. Und ja, das war so mal die Vorstellung zu mir, damit ihr auch ein bisschen ein Background habt. Natürlich spielen jetzt so Sachen wie meine persönliche Situation nicht direkt eine Rolle, wenn es um meine Podcasts geht, aber natürlich sind sie ein Teil von mir und den möchte ich nicht vorenthalten. Ich habe da kein Problem drüber zu reden und es gehört einfach auch zu mir. Das war jetzt die Vorstellung und ein paar Informationen zu mir. Ich hatte mir eigentlich gewünscht, dass das Ganze etwas kürzer werden würde. Aber ja, wenn man einiges im Leben erlebt hat, dann geht das natürlich ein bisschen länger, diese Informationen auch zu transportieren. Und ich danke dir in jedem Fall, dass du bis jetzt zugehört hast. Ich bin gespannt auf deine Kommentare, falls du welche schicken möchtest oder hier posten möchtest. Und freue mich auf den nächsten Podcast. Und da wird es darum gehen, welche Inhalte dich in dieser Podcast-Reihe erwarten werden. Ich wünsche dir eine gute Zeit und freue mich auf die Podcasts.